Und dann ist ja auch in der Zeit, in der Dynamik des Vereins und mit den großartigen Gliedern die Idee und dann die konkrete Umsetzung dieses Events entstanden, was sich ja explizit an die Vermittlerbranche wendet. Und diese Idee, und ich komme gleich noch zu den Inhalten, finde ich großartig.
Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute könnt ihr euch mal aussuchen, wo ich mit dem Tourbus hingefahren bin. Ich könnte heute entweder bei Smart InsurTech in Berlin sein, ich könnte aber auch in Köln sein, bei Frieda oder auch beim Insurance Monday Podcast oder aber auch einfach nur beim Sebastian Langreher in Großburg-Wedel. Und das ist auch unser Gast. Hallo Sebastian.
Hallo Patrick, freut mich sehr.
So, wo wir sind, das lassen wir jetzt einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer selbst entscheiden. Und diese Woche war es wirklich so, dass ich bei euch im Insurance Monday Podcast sein durfte und du mir da das Freundebuch entrissen hast. Und dieses Freundebuch entreißen, das kann ich nicht einfach so auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich es zurückgekämpft, habe es jetzt vor mir liegen und jetzt bist du heute derjenige, der sich dort eintragen darf.
Ja, cool. Ich freue mich drauf. Ja.
Sebastian Langreher. Du bist ja in ganz, ganz vielen Bereichen unterwegs, aber eigentlich hat alles was mit Versicherung zu tun und nicht im weitesten Sinne, sondern alles im engsten Sinne, nur halt nicht im direkten Vertrieb von Versicherungen, sondern mit Smart InsurTech seid ihr einer der größten Anbieter, was Verwaltungssysteme angeht. Mit Frieda hast du eine tolle Initiative, die quasi das Andocken zwischen Versicherungsmakler und Versicherern beschreibt und neu beschreibt auf eine neue Art und Weise. Und im Podcast Insurance Monday, da ziehe ich nicht nur imaginär, sondern ich ziehe tatsächlich meine Kappe davor. Da habt ihr ja eine Reichweite sondergleichen und seid ja auch beim letzten OMGV-Award mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet worden für den besten Podcast. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke für den roten Teppich. Das Gleiche könnte ich ja zurückgeben und rolle dir den roten Teppich zurück aus. Insofern scheinen wir doch sehr happy zu sein, dass wir unsere Themen so gefunden zu haben und uns gerne in dieser Branche aufhalten und für diese Branche einstehen.
Das ist wohl wahr. Und dann lass uns einfach gemeinsam über diesen roten Teppich schreiten. Yeah. Und hin zum Freundebuch, was ich jetzt gleich mal aufschlagen werde. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir nachher noch ein Selfie machen, das vorne reinkleben und jetzt erstmal die Fragen beantworten. Du klingst unheimlich jugendlich und locker fidel. Und die erste Frage ist, wie alt bist du eigentlich?
45.
Passt noch.
Ja, passt noch. Aber danke. Ja. Das versuche ich mir so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Und wenn das so ist, dann freut mich das.
Ja, das wird so klappen. Also optisch und jetzt können wir damit ja, diejenigen, die uns nur hören, können wir jetzt diesen Schwenk hinmachen. Guck doch mal auf das Coverbild. Da seht ihr einen jungen, hübschen Burschen, der in Großburg-Wedel wohnt. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Privat mit meiner Familie und zwei Kindern. Genau, also Frau, zwei Kindern.
Jetzt bin ich geografisch natürlich sehr viel unterwegs mit dem Tourbus, aber halt immer nur virtuell. Wo liegt Großburg-Wedel eigentlich?
Also der Tourbus, der dich nach Hamburg führt und so auf der Höhe Hannover gucken lässt, da gibt es dann die IKEA-Ausfahrt oder die Hörgeräte-Kind-Ausfahrt oder die Rossmann-Ausfahrt oder die McDonalds-Ausfahrt Großburg-Wedel. Und da hast du in Zukunft noch einen weiteren Stopp, nämlich bei Familie Langreher. Großburg-Wedel ist im nördlichen Hannover, zwischen Hannover und Hamburg nicht zu übersehen. Außer für mich als Zugfahrer. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay. Vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf. Ja, weil du ja wirklich sehr viel unterwegs bist. Wir hatten ja schon Berlin, Köln, Großburg-Wedel. Das ist so dieses Dreieck, was du ja bestreitest und auch ansonsten auch schwer in der Republik rumkommst. Aber bleiben wir nochmal so ein bisschen bei dir. Hier steht im Freundebuch die Frage nach deiner Lieblingsfarbe. Welche ist das?
Blau. Eindeutig und schon immer gewesen.
Welche Nuance von Blau?
Durchaus dieses etwas dunklere Blau. Wie nennt sich das dann? Ist das dann Marineblau, würde ich mal sagen.
Man kann auch dunkelblau sagen.
7,5 Jahre, etwas mehr als 7 Jahre, habe ich auch freundschaftlich das Frenchurance Blau genannt, weil das Teile meiner Vita beschreibt und dort im Logo war. Aber es ist tatsächlich einfach ein schönes Blau.
Ja. Gut, die Frage nach dem Lieblingsessen habe ich noch nicht gestellt, aber nach der Lieblingsfarbe kommt immer das Lieblingsessen. Womit das ist ja kann man ungewohnt. Dich...
Ich werde meist so fachliche Dinge gefragt und meist so rund um Datenthemen und Vertriebsthemen und. Mein Lieblingsessen, das kann man so nicht sagen. Ich mag alle Klassiker. Also das müssen gar nicht aufwendige Dinge sein, aber so klassische Dinge. Da gibt es natürlich die italienische Küche mit einigen Klassikern, was nicht besonders teuer sein muss. Und das ist dann immer Soul Food. Ich versetze mich dann immer in die Lage, bei einem Wiener Schnitzel oder eben bei einer Original Bolognese, das so nachzukochen, dass man sozusagen die Philosophie hinter diesen Gerichten versteht, und dann ist das herrlich. Und wahrscheinlich ist ehrlicherweise mein Lieblingsgericht das Lieblingsgericht meiner jeweiligen Gäste. Meistens sind es meine Kinder, die wünschen sich dann einen original rheinischen Sauerbraten, den ich mir irgendwann auch mal angeeignet habe. Und wahrscheinlich ist das dann auch, geht dann in die Richtung des Lieblingsessen. Klassiker sind es. Und die Philosophie dahinter zu verstehen und das nachzumachen.
Also demnach oder dem entnehme ich, dass du auch sehr gerne in der Küche stehst und kochst.
Du kommst schnell an die relevanten Punkte. Also wir haben ja beide einen relativ vollen Terminkalender und brennen für unsere dann Arbeitsthemen. Und dann gibt es ja auch natürlich irgendwie Themen für den Ausgleich wiederum. Bei mir ist es eindeutig Kochen, Freunde bewirten, Menschen bewirten, und dann das ganze Thema rund um die Gastfreundschaft ist es. Ich kann mich damit stundenlang beschäftigen, zu schnippeln, mir was auszudenken, den passenden Wein dazu, den passenden Kaffee hinterher und von bis. Also es muss nicht immer irgendwie mit riesen Firlefanz sein, aber irgendwie das zusammen sein, und da gibt mir genau Kochen eben sozusagen den Ausgleich zurück. Absolut.
Sehr schön. Bist du dann einer, der nach Rezept kocht, oder bist du auch oder mittlerweile einfach so, ja, das wird schon irgendwie gehen, ich schmecke noch mal ein bisschen ab und dann merkt man, Mist, zu salzig, man muss irgendwie verlängern.
Ja, genau, also ohne deshalb sozusagen auf fehlende Detailgetreue in anderen Bereichen zu schließen, sagt meine Frau immer, sie ist die Bäckerin, weil da muss man sich stoisch ans Rezept halten, und ich bin der Koch, da geht schon was. Aber da gibt es auch den schönen Spruch, dann gießt er halt Wasser zur Suppe und heißt noch mehr Leute willkommen. Das ist das Schöne am Kochen, dass man da auch improvisieren kann.
Und man sagt ja auch, wenn das Essen zu salzig ist, dass der Koch verliebt sei.
Ist mir auch schon häufig passiert, schon seit 16 Jahren oder seitdem ich 13 bin, mit derselben Frau.
Das ist doch was Schönes. Und wenn ihr abends dann zusammensitzt und ihr vielleicht auch so den einen oder anderen Freund mit bewirtet, wird dann abends auch irgendwie ein Musikinstrument rausgeholt? Weil die nächste Frage hier, kannst du ein Musikinstrument spielen?
Leider nicht. Ich bin absoluter Musikkonsument, da auch eigentlich von bis. Es würde dann wahrscheinlich abends irgendein Jazz oder irgendeine schöne Klassik laufen. Ich kann leider kein Instrument spielen. Ich fühle mich so, als könnte ich, aber ich kann kein einziges. Und das ist es.
Okay, aber du wirst bestimmt eine Superkraft haben, beziehungsweise dir vielleicht mal gewünscht haben, ein Superheld zu sein. Welcher Superheld wärst du denn gerne, wenn du einer sein könntest?
Ganz ehrlich, ich kenne mich in der Superheldenwelt ganz schlecht aus. Ich habe durch meine Kinder da ein paar erklärt bekommen, die wahrscheinlich, wenn ich jetzt da überlege, was man mir als Superpower attestiert, dann ist es so ein bisschen das Welten zusammenbringen. Also fehlende Fachlichkeit und Fachlichkeit zusammen. Unsere Versicherungsfachlichkeit ist nun mal sehr besonders, sei es auf Kundenseite dort das rüberzubringen oder eben auch Tech in unserer Welt eben zwischen Partnern, unsere Partner zum Beispiel auf Versicherungsseite oder Vertriebsorganisationsseite, diese Fachlichkeit zusammenzubringen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, die Sprache zu vereinfachen, diese Dinge zusammenzubringen, dass jeder sich sozusagen ausreichend mit der Welt des anderen austoben kann. Und dann wäre es aber nur deshalb Hulk, weil der irgendwie fehlende Brücke über so zusammenbringen könnte. und das aushält, wo manchmal eben Brücken noch nicht sind. Aber nur deshalb, ansonsten denke ich nicht, dass ich so ein Kraftprotz wäre oder so.
Okay, also du, wenn du sauer bist, läufst du nicht grün an.
Ich laufe nicht grün an und ich bin auch selten sauer. Aber der fällt mir gerade ein.
Okay, werde ich hier notieren, mache ich mal den Hulk mit hin, beziehungsweise aber auch denjenigen, der Brücken baut, wo vielleicht noch keine da sind und ein unheimlicher Netzwerker ist. Und vielleicht können wir jetzt nochmal ganz kurz aus diesem Freundebuch rausgehen und etwas ankündigen, weil auch da, wo Brücken gebaut werden und wo genetzwerkt wird, das wird der Future Slam sein, das Event des Jahres, kann man schon sagen, also zumindest des diesjährigen Jahres auf jeden Fall noch, weil nämlich am 4. und 5. Dezember findet der Future Slam unseres Vereins Zukunft für Finanzberatung in Kassel statt. Und da kommen ganz, ganz viele tolle Speaker, die kurze Impulse geben. Und auch du bist einer von denen, die mit auf der Bühne stehen werden und über Daten sprechen. Und wir werden auch nachher noch drauf kommen, warum du so datengetrieben bist und vernarrt in die Daten bist. Aber was können wir denn von dir auf dem Future Slam am 4. beziehungsweise am 5. Dezember auf der Bühne erwarten für ein Feuerwerk?
Ja, genau. Also ich fange mal so an. Den ZFF habe ich tatsächlich in den letzten 12 Monaten erst kennengelernt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mit der neuen Firma dürfen wir auch Fördermitglied sein oder Mitglied sein im ZFF. Und dann ist ja auch in der Zeit, in der Dynamik des Vereins und mit den großartigen Mitgliedern die Idee und dann die konkrete Umsetzung dieses Events entstanden, was sich ja explizit an die Vermittlerbranche wendet. Und diese Idee, und ich komme gleich noch zu den Inhalten, finde ich großartig. Also wo haben wir es, dass es sozusagen ja auch Vermittlerstatus agnostisch dann um diejenigen in der Branche geht, die dann sozusagen ja häufig einfach Dingen ausgesetzt werden. Also als Vertreter einer Versicherung kann ich mir die Technologie leider nicht unbedingt direkt aussuchen. Als Makler bin ich ja nun mal Versicherungsmakler und nicht irgendwie Technologieexperte. Also das heißt, dort dann direkte Quelle haben zu können und es zu nutzen, ist eine großartige Sache, irgendwie diese Nische zu besetzen als ZFF, fand ich total eingängig und hat mir Spaß gemacht zu überlegen, wo könnten wir uns mit unseren Möglichkeiten da einbringen und darauf einzuzahlen. Und dann liegt es natürlich nahe, dass wir als in dem Fall auch Anbieter einer Verwaltungs- oder Maklersoftware beziehungsweise Vertriebssoftware dort auch zu unseren Themen sprechen, einfach weil wir uns ja in der Welt natürlich besonders gut auskennen. Insofern kann man erwarten, dass es ohne Werbeblocker, aber natürlich mit der Begründung, warum denken wir, dass wir zu diesen Themen was beisteuern können, eher so hoffentlich fundierte auch Beispiele aus der Praxis bekommen, warum Daten wichtig sind. Und mir geht's immer darum, sozusagen diese, ja, Sperrigkeit in mancher Fachlichkeit zu entzaubern. Also lass uns doch bitte mal über die Themen reden, so wie wir sonst auch reden und uns nicht mit Fremdwörtern und Vokabeln bewerfen, so dass es irgendwie sich wie so eine exklusive Veranstaltung anfühlt, wo nicht jeder womöglich mitkommen kann, der nicht komplett in den Themen auch unterwegs ist. Also Daten sind am Ende Infos sind am Ende wichtig, um einen Kunden zu verstehen und dann bin ich ruckzuck bei den Zielen und wenn ich die Ziele ernsthaft verstanden habe, dann finde ich insbesondere als Makler natürlich auch die passende Lösung. Also das heißt andersrum, bisschen entzaubern, dass Technologie irgendwie nur den Leuten vorbehalten ist, die tech-affin sind oder womöglich Programmiersprachen beherrschen, sondern dass es einfach Anwendungsmöglichkeiten gibt. Der Titel wird dann ja sein Daten, 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 mehr Vertriebspower durch modernes CRM. Und da werde ich gerne mal einen Blick in die Landschaft geben. Was hat es denn mit Daten auf sich? Datenqualität ist entscheidend. Dateninteroperabilität ist entscheidend. Also wie kann ich verschiedene Lebenswelten verknüpfen, um meinen Kunden besser oder weniger zeitintensiv zu verstehen? Und dann eben auch, was ist gerade so der Trend? Womit beschäftigen sich CRM-Anbieter eben nicht nur wir, sondern worauf ist dort zu achten von Technologie in der Cloud, dann eben aber auch Security, was eben den Datenschutz angeht, diese ganzen Themen einmal zu berühren, so dass die Vermittlerschaft um die es ja dort gehen soll, dass die einen schnellen Impuls bekommen und einen schnellen Eindruck bekommen, worauf man achten kann und welche Möglichkeiten es dann gibt.
Und da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen lieben Dank. Schön, dass du mit dabei bist. Und wenn es um Daten geht, dann machen wir doch jetzt direkt weiter mit der Datenaufnahme hier im Freundebuch, weil auf der Seite ist noch eine letzte Frage, die ich gerne von dir beantwortet hätte. Und zwar ist das die Frage nach Vorbildern in deinem Leben. Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
Gibt es Vorbilder in meinem Leben? Es gibt vorbildliche Momente bei anderen, die ich bemerke. Aber Vorbilder in der Form nicht. Also ich finde es total bewundernswert, wie Menschen ihren Werten treu bleiben in stürmischen Zeiten oder Verantwortung zeigen oder gerade stehen, auch wenn es mal stürmisch ist und eben Themen oder Phasen aushalten. Das beeindruckt mich immer sehr. Ich habe es mir früh abgewöhnt, besondere Idole, meistens waren es dann ja irgendwie Stars, in der Kindheit hatte man irgendwelche Idole oder so. Das habe ich so nicht, aber ich höre hier und da und bin immer sehr erfreut, wenn man irgendwie gerade jemanden kennenlernt und den noch nicht so auf der Pfanne hat, wie man dann plötzlich Floskeln, Einsichten, Perspektiven kriegt, die irgendwie vorbildhaft sind und ich mir da eine Scheibe von abschneiden kann. Das beschreibt es, glaube ich, bei mir etwas besser.
Okay. Herzlichen Dank dafür. Da sind wir nämlich jetzt mit der ersten Seite durch. Und ich würde die zweite Seite heute mal ausnahmsweise überblättern, weil ihr habt ja im Insurance Monday Podcast auch immer eine Rubrik, die schnellen fünf.
Stimmt.
Die ganz am Anfang kommen. Und das sind immer Entweder-Oder-Fragen. Und diese Entweder-Oder-Fragen, weil du sie wahrscheinlich schon 100-mal selber gestellt hast und wahrscheinlich auch die selbst schon beantwortet hast, lassen wir jetzt einfach mal weg und springen auf die dritte Seite. Und auf dieser dritten Seite, da geht es so ein bisschen auch so um deine Vergangenheit, wo du denn herkommst. Du hast auch gerade die Idole deiner Kindheit angesprochen. Aber wie können wir uns denn so deine Kindheit vorstellen? Wo bist du denn aufgewachsen?
Ich bin tatsächlich überwiegend aufgewachsen, wo ich jetzt gerade lebe, habe die meiste Zeit meiner Jugend
bei McDonald's und dem Hörgerätkind
im Bällebad verbracht, genau. Ja. Und dann war es auch schon so weit mit dem Hörgerät bei Kind. Tatsächlich war das so und bin dann nochmal in der Jugend für einige Jahre fränkisch sozialisiert worden und habe in der Nähe von Nürnberg in Lauf an der Pegnitz ein paar Jahre verbracht, bis ich dann wieder zurückgezogen bin ins nördliche Hannover, also ins Umland, beziehungsweise dort, wo ich jetzt bin. Und tatsächlich bin ich jetzt seit 2 Jahren wieder dort und war davor 20 Jahre in Hamburg. Mich gibt es auch noch in Berlin. Also das mache ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren, dass ich entweder Hamburg und Berlin mache oder Hannover und Berlin bereise, wenn ich nicht unterwegs bin. Das heißt, überwiegend mit meinen 45 Jahren gab es mich also in Niedersachsen und in Bayern beziehungsweise Franken und dann eine Zeit lang in Hamburg. Und so habe ich mir sozusagen verschiedene Prägungen und durchaus verschiedene Dialekte angeeignet. Ohne jetzt herausgefordert zu werden, Herr Hamacher.
Nein, werde ich niemals tun. Ich lebe ja auch in Franken und ich kann es halt überhaupt nicht. Ich kann noch nicht mal das R richtig rollen.
Abstinenz, was das angeht. Okay.
Ja, kriege ich einfach nicht hin.
Okay.
Da ist auch bei mir die niedersächsische Prägung aus frühester Kindheit noch mit drin.
Ja.
Ja. Ich frage dich gleich, wie viel Kilometer du im Jahr runterschrubbst, weil das, was du gerade erzählt hast, das ist ja schon einiges. Aber ich frage dich jetzt trotzdem noch mal etwas zum Kind oder als du noch jünger warst und zwischen dem McDonald's-Bälle und Ikea-Bällebad hin und her gehüpft bist. Was war denn da so dein Berufswunsch, den du früher hattest oder einen Berufswunsch, an den du dich erinnern kannst?
Ja, total gut. Also ich wollte immer Polizist werden, weil mein Vater bei der Polizei war und habe mich dann sehr schnell in ein Mädchen in der Grundschule verliebt, Aus uns wurde nichts. Aber ihr Papa hat bei der Versicherung gearbeitet und das war alles so beeindruckend, dass ich gedacht habe, ich möchte auch für die Versicherung arbeiten. Das hat sich komplett geändert, als ich dann in der Jugend war und ins Studium kam. Und ich wollte eigentlich nie mit Geld Geld verdienen, also mit Geldprodukten, mit Finanzanlagen. Ich wollte eigentlich, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und wollte eigentlich wirklich immer ein Manager werden und eben diese Welten zusammenbringen und Themen, Produkte, Menschen sozusagen zusammenbringen und dann eben managen. Daraus sind jetzt 20 Jahre Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche geworden. Wenn du so willst, ist es nicht ganz eingetreten und gleichzeitig bin ich total happy darüber, dass ich in dieser Welt bin und diese Themen voranbringen kann, die ich gerade voranbringe.
Also ist ja dann doch so dieses Managen und so weiter, das tust du ja jetzt und das machst du ja auch jetzt sehr, sehr aktiv. Aber wenn du jetzt gerade noch erzählt hast, du hast dann das Studium gemacht und bist dann in die Versicherungswelt gekommen.
Ja.
Wie war das? Oder wie bist du dann da hingekommen? Weil du hast dich wahrscheinlich jetzt nicht an die an deine Liebe aus der Grundschule erinnert und an den Papa und hast dann gesagt, oh ja doch, da mache ich jetzt einfach mal Versicherung, nachdem ich jetzt mein abgeschlossenes Studium habe. Sondern wie ist das denn dann passiert oder gekommen?
Nee, genau. Also jetzt wollen wir es nicht so stark überstrapazieren in der Erzählzeit, aber es ist tatsächlich so, dass ich schlicht und ergreifend duales Studium zusammen mit der Siemens AG gemacht habe, dort auch gearbeitet habe und da war es 2004, als ich mein Diplom kriegte, auf dem Arbeitsmarkt nicht so einfach, insbesondere für BWLer oder man hat es mir so gesagt, ich kam nicht bei Siemens unter, nicht auf Sicht, nicht das, was ich wollte. Es gab einen Einstellungsstopp, eine harte Zeit in der Zeit damals, die ich danach so im Markt nicht erlebt hatte. Also durfte ich mich auch umhören, was im Nachhinein aber auch gut war, da so ein bisschen aus dieser Komfortzone raus zu müssen und habe mich umgehört und bin zu meiner Überraschung damals mit der MLP AG zusammengekommen und habe damals gesagt, ich möchte noch mal wieder woanders hin und habe mich dann eben für Frankfurt, München interessiert. Am Ende wurde es Hamburg und MLP kannte ich aus ganz anderen Gründen, weil eine Kommilitonin die Expansion nach England begleitet hat. Ein Kommilitone war bei der Tech-Tochter von MLP. Also ich habe das gar nicht von der Finanzbereitungsseite her wahrgenommen. Dann aber schon und war total geflasht. Habe bis heute dort, also das habe ich ja dann eben eine Zeit lang gemacht, enge Freunde, Mentoren, Weggefährten, Grüße an Julia Thormehlen, Mathis Thormehlen, die ich sehr am Herzen habe, aber auch genauso den Klaus Möller, der heute Defino macht, der mir damals das Assessment Center abgenommen hat, Miriam Michelsen, die in der VfV-Sorge damals Rede und Antwort gestanden hat, wenn wir Rat brauchten und heute Vorstand ist, um nur einige zu nennen. Das war eine wahnsinnig tolle Zeit, sehr intensiv, dann eben auch ein eigenes Geschäft und Unternehmen aufzubauen, damals in Hamburg, wo ich mich auf Ärzte spezialisiert habe und dann eben auch viel durch die ganzheitliche Beratung, ich würde es mal sagen, eine finanzielle Urteilsfähigkeit an Produkten, Lösungen, Konzepten, aber eben auch sozusagen toolgestützter Beratung mir aneignen konnte. Und das war eine ganz tolle Zeit und ganz tolle Schule. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, ich habe das als ersten richtigen Job gehabt, das 8 Jahre gemacht. Ich wusste damals, dass ich sozusagen gerne noch mehr sehen wollte auf dieser Welt.
Das heißt, du bist dann diesem Ich möchte mehr sehen auch gefolgt. Und was kam dann?
Genau, dann
blätter übrigens jetzt gerade schon mal wieder eine Seite weiter im Freundebuch, weil das war nämlich die schon. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, weswegen du dich für den Finanzbereich entschieden hast. Und die hast du hier gerade auch schon mit beantwortet. Deswegen kann ich hier auch ein bisschen was reinschreiben. Aber mich interessiert jetzt, wohin deine Blicke dann wanderten.
Genau, also ich hatte so ein Bauchgefühl, ich mache das mal 7 Jahre. Und dann ist das tatsächlich so eingetreten. Ich habe mich dann hinterher wieder dran erinnert und irgendwie im Jahr 7 bis 8, weil als dann der Wechsel kam, kam ich schlicht und ergreifend in Gespräche mit anderen, hatte mir eine gewisse Expertise neben allen Potenzialfeldern, die man als junger Mensch hat oder auch heute noch hat, eine Expertise in bestimmten Bereichen angeeignet Und das fand jemand in der Talangsgruppe interessant und bin dort dann zu einem Bankenversicherer gewechselt, dort in die Vertriebsleitung. Und das war natürlich für mich sozusagen als MLP-Berater, ist man Einzelkämpfer, wenn man so will, hat ein tolles Team, aber ist dort ja einzeln unterwegs, die Assistenz mal abgesehen. Und dann konnte ich plötzlich diesen Hebel verbreitern, ging in die Vertriebsleitung für die Hamburger Sparkasse, die hat damals 50% des Umsatzes der Versicherung Neuer Leben ausgemacht, hatte ein Team von Vertriebscoaches und es war für mich ein wunderbarer Schritt, eben das Thema Coaching, was ich viel gemacht habe, auch schon bei MLP, war dort Dozent an der Corporate University bei MLP und dieses Wissen rund um Coaching weiterzubringen, da waren auch schon immer gute Coaches auf Seite der Neuen Leben und das war ein tolles Match. Und da war dann eben die Herausforderung oder die besondere, wunderschöne Aufgabe, die ganzheitliche Beratung und weg vom Produktverkauf hin zu Konzepten mitzugestalten und das war dann sozusagen für mich der nächste logische Schritt. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Anschlussfrage kommt und dann. Also habe ich das 3 Jahre gemacht.
Soll ich sie stellen oder nicht? Nein, ich stelle sie nicht, weiter. Du erzählst einfach weiter. Gerne.
Schnell ins Hier und Jetzt zu kommen, war es dann so, dass im Prinzip dieser Digitalzug über den Planeten fuhr und es auf einmal überall um Digitalisierung ging. Nur ich saß da nicht drin und das wollte ich dann wiederum ändern und wurde neugierig und bin dann im Prinzip in die Startup beziehungsweise Fintech, Insurtech Welt gehüpft, war zuerst bei einem Banking Service Provider Figo, die gibt's heute nicht mehr, sind gemerged mit Finleap, heißt heute wieder anders, habe dort im Prinzip, Stichwort Daten, rund um Regulatorik festgestellt, dass Regulatorik nicht nur Pflicht sein kann, sondern auch Spielregeln gibt im Umgang beziehungsweise im Nutzbarmachen von Daten. Und in dem Fall waren es eben Bankdaten, die ja Kontoumsätze beinhalten, also eigentlich das komplette finanzielle Leben abbilden. Das fand ich spannend, wurde dann gefragt von einem Insurtech für Insurance, wahrscheinlich hier in der Branche vielen bekannt, also mit eins der ersten Insurtechs, mit einer der ersten digitalen Makler, die auch eine Produktinnovation, nämlich eine Peer-to-Peer-Versicherung ins Leben gerufen haben. Und die haben mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mit dabei zu helfen bei dem Shift von B2C, also vom Endkundengeschäft, zu B2B2C, also diese Plattformtechnologie, die man aufgebaut hat, dann auch großen Partnern zur Verfügung zu stellen. Und da hat man sich vorgenommen, mit Banken ins Gespräch zu kommen. Das ist die ersten 4 Wochen furchtbar in die Hose gegangen, weil die Peer-to-Peer nicht wollten. Aber die Technologie fanden sie cool und da habe ich im Prinzip dann den Arbeitstitel Digitale Bankassurance geprägt und da sind uns schöne Kooperationen gelungen, die uns alle haben wachsen lassen, lernen lassen. Genau, das war so mein Einstieg in die Datenwelt rund um unsere Finanzdienstleistungswelt. Genau.
Mhm. Und jetzt bist du ja als Vorstand für Smart Insurtech tätig.
Ja, genau.
Und das ist ja dann auch die logische Weiterführung von Daten, Daten, Daten. Ich möchte irgendwie zusammenführen, dass du da jetzt eben dabei bist.
Ja, genau. Also wir sind auch ein Insurtech, aber in Smart. Beziehungsweise, wem das nichts sagt, oh je, man muss aufpassen, Podcast wird gehört, man sieht nicht, dass wir schmunzeln und dass das etwas ironisch gemeint war. Die meisten Insurtechs sind smart. Aber ich will kurz erklären, wo Smart Insurtech herkommt, wo man uns einordnen kann. Smart Insurtech ist eine 100% Tochter der Hypoport Insurtech AG und wir sind auch eine AG im Verbund mit 7 anderen beziehungsweise 8 Firmen, die im großen Hypoport-Segment, Hypoport sicherlich dem einen oder anderen bekannt, eines der größten oder das größte Finanzökosystem mit der Firma Europace, die in der Kreditvermittlung, in der digitalen Kreditvermittlung über 50% des Marktes ausmacht. Hypoport an sich hat 3 Geschäftssegmente. Eins habe ich gerade schon genannt, Kredite, und ein zweites ist zum Beispiel das Segment Versicherungen und da sind wir als Smart Insurtech im Prinzip der technische Nukleus. Wir haben dort noch Unterscheidungen zwischen den Sparten Privat und Industrie und so weiter, aber wir sind im Prinzip der technische Nukleus, sind zum Beispiel auch das technische Gateway für Versicherungslösungen im Europace-Kontext, aber bieten eben auch Rechner, Möglichkeiten, Vergleichsmöglichkeiten, Abschlussmöglichkeiten für den Markt an. Also kann man ja ruhig sagen, weil es öffentlich ist, auch die BSC-Gruppe dürfen wir stolz zu unseren Kunden zählen. Und genau, also danke, genau, das ist die logische Weiterentwicklung, dann wieder zu Daten zu kommen. Bankassurance spielt auch hier wieder eine Rolle, weil wir Lösungsanbieter sind für einzelne Module. Gleichzeitig ist es nicht so der Fokus, sondern der Fokus ist wirklich in der digitalen Abschlussmöglichkeit tarifierbaren Privatkundengeschäfts und da von der Verwaltung über den eben Abschluss und Vergleich, beziehungsweise, sehr, sehr interessant, auch eben Daten und Dokumente, wo wir Geschäftsvorfälle automatisieren und das Leben der Vermittlerschaft und Kundschaft leichter machen.
Genau. Jetzt bin ich gerade gar nicht so richtig mitgekommen mit dem Schreiben. Ich höre es mir einfach gleich nochmal an und schreibe das Ganze dann nochmal mit weiter. Weil ich habe nämlich jetzt schon auf die nächste Frage hier geschielt. Und diese nächste Frage ist, du hast jetzt gerade so erzählt, was denn Smart Insurtech und Hyperport und was sie alles machen, was sie alles machen. Aber was machst du denn eigentlich? Beschreibe doch mal deinen heutigen Job mit 3 Sätzen.
Dann ist der erste Satz, ich bin CSO. Das S steht für Sales. Das heißt, ich bin verantwortlich für Sales. Bedeutet auch, dass ich dafür verantwortlich bin, dass wir unsere zumeist Unternehmenskunden auf Vertriebsvermittler- und Versicherungsseite, dass wir die erreichen, das Ohr auf der Schiene haben, ihnen gut zuhören und da die Partnerschaften eben gut pflegen, gut aufbauen und möglichst viele von unserer Vision überzeugen, begeistern und das natürlich auch nach intern. Das war jetzt ein kurzer und ein zweiter sehr langer Satz. Ich würde daraus mal machen, das sind 3 Sätze. Schlicht und ergreifend, ich sorge dafür, dass wir im Vertrieb gut aufgestellt sind und unsere Vision und Lösungen im Markt gut unterbringen.
Okay. Ich habe jetzt aufgeschrieben CSO.
Sehr gut.
Ich habe es einfach mal runtergebrochen.
Du hast es runtergebrochen?
Nicht auf 3 Sätze, auf 3 Buchstaben.
Noch besser. Hättest du mich das gefragt, wäre ich hoffentlich auch drauf gekommen.
Die nächste Frage: Was macht dir denn dabei am meisten Spaß in deinem Job?
Tatsächlich ist es, die Vision zu schärfen und das rüberzubringen. Du bist auch im Vertrieb. Viele, die uns zuhören, werden wahrscheinlich auch vertriebsnah, auf jeden Fall aber in der Branche unterwegs sein. Und wenn wir Sales, wenn wir Vertrieb hören, dann denken wir häufig an das typische Verkaufen. Und ich habe mal in meiner MLP-Zeit einen sehr netten Mentor gehabt, der immer das geprägt hat, den Satz, du kannst bei mir viel einkaufen, aber ich werde dir nie etwas verkaufen. Und in der Technologie gibt es so wahnsinnig viele Fallstricke, sodass, wenn man nicht tatsächlich eine Chemie spürt oder die gleiche Vision verfolgt oder ähnliche Ziele verfolgt, ein ähnliches Mindset hat, eine ähnliche Herangehensweise hat, da kann man sich in der Auftragsklärung schwer verzetteln. Und insofern ist es für mich am allermeisten spannend, jeweils immer die Erwartungshaltung meines Gegenübers zu verstehen und darauf einzugehen. Und dann natürlich mit einer gewissen Sales-Art darauf einzugehen, dass die Dinge auch zum Gelingen kommen. Und das ist natürlich austauschbar. Also es sind einerseits Partnerschaften, die entstehen, aber genauso auf Teamebene. Denn auch wir haben natürlich sozusagen Ressourcen wie Zeit und Geld, die endlich sind und müssen schauen, wie wir das Ganze möglichst gut einsteuern, dass möglichst viele von uns etwas haben, weil wir doch davon überzeugt sind, dass wir die Themen besonders gut verstehen, beziehungsweise jeder bei uns eine lange Historie in der Versicherungswelt hat, das Herz am rechten Fleck hat und da eben Sales nicht nur wie Druck, 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 Stücke, 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 ja, wir wollen alle Geld verdienen, aber das soll doch bitte alles Hand und Fuß haben und eine Fachlichkeit haben und eine Qualität. Und diese Überzeugungsarbeit auf jeden Einzelnen zu übertragen, das macht mir am meisten Spaß an meiner Tätigkeit.
Ich blättere um im Buch und du hast gerade eben schon sehr häufig auch erwähnt, dass du viele Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen hattest. Du hast das Wort Mentor in den Mund genommen und da ist bei uns immer noch eine Frage hier im Freundebuch, ob du denn gerade für junge Finanzberater, die jetzt gerade noch so ganz am Anfang stehen, Tipps hast und jetzt quasi mal auch den Mentor oder auch den Manager, den der du ja aktuell oder jetzt mittlerweile ja auch schon wieder bist, früher immer werden wolltest, dass du den jetzt einfach mal raushängen lassen kannst und einfach mal gescheite Tipps geben kannst für junge Finanzdienstleister, was sie tun oder auch lassen sollten.
Also etwas blumiger und abstrakter, gebt euch Raum und Zeit für Entwicklung und lasst euch nicht von dem Druck, womöglich dem Druck der Existenzgründung oder den Anforderungen von anderen zu sehr leiten, sondern schaut, dass ihr einen eigenen Rhythmus schafft, der diese Themen auch der Wirtschaftlichkeit des eigenen Unternehmens in Balance zu bringen, dass ihr das hinbekommt. Schaut dann als nächstes, wie ihr Abläufe und Prozesse möglichst automatisiert. Da rede ich nicht nur über Tools, aber auch, sondern auch den Umgang damit, wie komme ich an neues Wissen, wie halte ich mich fit. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich durch Netzwerken und durch den Erfahrungstausch viel einfacher gelernt habe, als mich alleine wegzusperren und Bücher, Fachliteratur zu prügeln. Das habe ich auch gemacht, aber ich habe gemerkt, dass der praktische Erfahrungsaustausch viel, viel besser war. Aber ich bin nochmal beim Thema Automatisieren, also auch da zu überlegen, wie komme ich in Abläufe, die mir und meinem Leben entsprechen und mich nicht jeden Tag irgendwie unter Druck setzen, ich müsste was tun, sondern was passt dann zu mir und meinem Rhythmus. Und das Dritte, also und dann sind wir eben auch bei den Tools, ich kann Prozesse automatisieren, ich kann mir wahnsinnig viel Hilfe holen, heutzutage mehr denn je. Ich weiß noch genau, dass ich in meiner MLP-Zeit einer der ersten war, der toolgestützte Beratung auch mit eingeführt hat. Ich hatte wahnsinnig tolle und erfahrene Mentoren, die mit Ledermappe und Montblanc-Füller und blauen Augen überzeugt haben. Und ich dann gesagt habe, ich kann das so nicht wiederholen, nicht nur wegen der Augenfarbe. Wie können wir also Umsetzung wiederholen, weil doch jede Beratung immer nur ein Infoaustausch ist, aber jeder Kauf ist dann erst das Nutzen der Infos. Also es ist so wichtig, diese Dinge zu automatisieren, damit ich auch als Unternehmer in die Skalierbarkeit komme. Der dritte Tipp ist das Netzwerken. Ganz klar, nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber wo sind gescheite Netzwerke, wo ich mir Rat holen kann, wo die Chemie stimmt, wo ich mir Fachlichkeit dazu holen kann oder auch eben was reingeben kann. Ich glaube, das fast die drei Punkte, die ich mentorenhaft generisch jedem mitgeben würde oder auch selber davon profitiere, ganz gut zusammen.
Und gerade in den letzten Punkt, der wird ja am 4. und 5. Dezember in Kassel natürlich auch mehr als nur gelebt.
Ja.
Einfach um nochmal auf den Future Slam, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt noch nicht mitgekriegt habt, dass da etwas stattfinden wird, nochmal zu erwähnen.
Es ist auch wahnsinnig toll. Ich meine, Kassel ist jetzt auch nicht die Weltstadt, genau wie Hannover, aber Kassel ist von überall her aus super erreichbar, sowohl mit dem Zug als auch mit dem Auto. Ich war noch nicht in der Location Hallenbad Ost, irgendwie dieser Pool, der dort entsteht. Ich habe nur Gutes gehört, die Bilder versprechen viel. Und ich finde es auch wahnsinnig cool, dieses Konzept mit der runden Bühne, das ist ja fast wie ein TED Talk, das ist dort, also ich werde es dann auch selber am eigenen Leib verspüren, einen Impuls zu geben mit wenigen Slides auf einer runden Bühne. Da habt ihr euch echt was richtig Cooles überlegt am 4. und 5.12. in Kassel. Wie kann man sich nochmal anmelden, Patrick?
Ah ja, gut, dass du fragst. Man kann sich anmelden. Es gibt eine Webseite, die auch hier unten in den Shownotes verlinkt ist. Und für alle diejenigen, die nicht in die Shownotes klicken möchten, die gucken einfach mal, da sie ja eh auf Social Media hier mit unserem Kanal verbunden sind von Zukunft für Finanzberatung. Ich glaube, gefühlt in jedem Post ist mindestens einmal dieser Link enthalten. Da könnt ihr auch gleich nochmal ein Like hinterlassen. Und wenn ihr nichts mit Social Media zu tun habt und trotzdem Podcast hört, dann geht einfach auf slam.zukunftfuerfinanzberatung.de. So, und jetzt müsste eigentlich noch so ein Jingle, so ein Abschlussjingle irgendwie kurz kommen.
Mach du den doch selber eben.
Ja, düdüdüdüdüm.
Herrlich.
Sebastian, ich schlage mal die Seite um und das ist die letzte Seite hier im Freundebuch. Nenne mir oder nenne uns doch bitte mal drei Personen und es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder ob sie auch nur fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest, beziehungsweise ich drehe das Ganze jetzt noch so ein bisschen um, für die du gerne mal den schönen Sauerbraten kochen möchtest.
Oh, da gibt es eine Person, mit der ich das neulich als Thema hatte. Das ist die meine liebe Kollegin Laura Seitz von SIA. Die sagt auch, die kann einen guten Sauerbraten machen. Die werde ich einladen. Jetzt ist das sehr branchennah. Das ist eine Frohnatur. Jetzt werde ich direkt noch persönlicher und familiärer, aber das könnte gut passen. Ich glaube, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren, das tun wir sowieso nicht, aber noch mehr Zeit zusammen verbringen, ist das meine Frau, Johanna Langreher. Und ich glaube, wer dann noch richtig gut dazu passen könnte, Patrick, sieh's mir nach, dass ich dich jetzt nicht auswähle, weil wir machen das Date eh noch
mal. Völlig in Ordnung.
Genau, um etwas bunter zu werden, grüße ich an der Stelle auch einfach mal den Christian. Ich glaube, der ist ähnlich gastfreundlich unterwegs, familiär unterwegs. Und das würde die Runde, glaube ich, komplettieren. Also Grüße gehen raus an Laura, Johanna und Christian. Kommt doch mal vorbei auf ein Essen.
Du meinst Christian Schwalb, unseren ersten Vorsitzenden.
Ich meinte Christian Schwalb, der am 4. und 5.12. in Kassel sein wird.
Was ist denn da am 4. und 5. in Kassel? Ich habe gehört,
der Future Slam. Man kann mit Arschbombe in den Pool hüpfen in Kassel.
Ja, wenn noch Wasser drin wäre, aber das ganze ehemalige Schwimmbecken ist nämlich aufgefüllt mit Beton und da ist kein Wasser drin, weil da in diesem ehemaligen Schwimmbecken, da findet quasi eigentlich der Zauber statt, ja, okay. Wenn man das so sagen will.
Wir wollen ja nicht baden gehen.
Das wollen wir nicht, aber man kann jetzt dann mal über den Teller, beziehungsweise in dem Fall dann dort über den Beckenrand hinausschauen, was natürlich jetzt auch eine super Analogie ist.
Das Phrasenschwein ist gefüllt.
Total, total. Die 5 €, die hau ich da gerne noch ein. Ich glaube, es war in Kassel am 4. und 5. Dezember 2024.
Definitiv. Ich werde da sein.
Ja. Weißt du, ob das irgendwas kostet?
Das ist das Verrückte und das konnte ich nicht glauben. Die Anmeldung ist unkompliziert und sie kostet nichts.
Ja. Dank der vielen Förderer und Unterstützer unseres Vereins einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Oder wir sind im Podcast, ein Shoutout, oder? Machen wir mal Shoutout an alle unsere Förderer und Unterstützer. Und ich glaube, jetzt wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt irgendwie schon sagen, ey, jetzt hört doch mal endlich auf, immer den 4. und 5. Dezember zu erwähnen. Ja, es ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen hören wir jetzt auch damit auf, freuen uns, wenn ihr am, wann war es nochmal, 4. und 5. Dezember in Kassel mit dabei seid. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, lieber Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt können wir ja eigentlich fast doch schon das Datum sagen, wann wir das Ganze jetzt hier aufgenommen haben, weil bei dir geht es jetzt gleich zu einem Laternenzug. Und dann kann der eine oder andere sich schon denken, welches Datum wir heute haben. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, dass das Licht nicht erlöscht. Und hat man jetzt mittlerweile, doch noch letzte Frage, die nicht im Freundebuch steht, ist es mittlerweile so, wenn man Laterne läuft, also man singt ja noch Laterne, Laterne, aber sind in den Laternen noch, wie es früher bei mir immer war, irgendwelche Teelichter oder sonst wie, die ständig ausgehen, oder ist das mittlerweile alles elektrisch?
Nein, man hat nicht nur Teelichter, die ab und zu ausgehen, man hat mittlerweile auch elektrisches Licht, was dann regelmäßig ausgeht. Man hat mittlerweile beides, was mit Wackelkontakten ausgestattet ist. Und ich auch ich bedanke mich für die Aufnahme, lieber Patrick, und für dein und euer Engagement für die Branche. Hat viel Spaß gemacht.
Vielen lieben Dank. Danke.